Bertelsmann hat eigene Leute in der Politik, etwa den CDU-Abgeordneten Elmar Brok im Europaparlament, der sich da in der Weise zum Beispiel nützlich machte, dass er in den Entwurf einer EU-Verfassung die Erhebung von Studiengebühren unterbrachte. Sehr hilfreich für den Konzern war Manfred Lahnstein, Bundesfinanzminister unter Helmut Schmidt und dann anschließend Vorstandsmitglied bei Bertelsmann. Die Stiftung bietet noch andere günstige Möglichkeiten, mit Politikern zu kooperieren. Auch mit abgetretenen Politikern, deren Erfahrungen und Beziehungen sehr wertvoll sein können. Peter Glotz zum Beispiel, der lange Zeit als führender Kopf der SPD galt und auch mal ihr Bundesgeschäftsführer war, inzwischen verstorben, bekam wissenschaftliche Aufträge von der Stiftung und dann auch eine Stiftungsprofessur für Medienökonomie an der Universität St. Gallen. Als SPD-Bildungspolitiker hatte er sich in Gütersloh vor allem durch sein Eintreten für Studiengebühren und Elite-Universitäten beliebt gemacht. Besonders nützlich für Bertelsmanns Expansionismus sind Workshops, Seminare, Tagungen, Konferenzen, Foren, wo nützliche Leute miteinander bekannt werden und wo man sich mit ihnen zum gemeinsamen Nutzen verständigt. Da dürfen auch zum Beispiel US-amerikanische Journalisten mal auf einem Workshop in Gütersloh mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG plaudern. Und umgekehrt dürfen deutsche Journalisten bei einem Workshop in New York mit US-amerikanischen Wirtschaftsführern und Spitzenpolitikern sich zusammensetzen. Auf solche Weise begleitete man die Ausbreitung Bertelsmanns auf dem US-amerikanischen Markt. Zur Eroberung des osteuropäischen Rundfunkmarkts veranstaltete Bertelsmann ein Seminar in Warschau, an dem unter anderem der damalige polnische Staatspräsident Lech Wałęsa und der russische Informationsminister Fedotow teilnahmen. Noch viel vornehmer ging es beim International Bertelsmann Forum auf dem Petersberg bei Bonn zu. An diesem informellen Gipfel, wie die Stiftung die Veranstaltung nannte, nahmen unter anderem die Regierungschefs Deutschlands, Spaniens, der Niederlande, Schwedens, Norwegens, Tschechiens, Polens und der Ukraine zahlreiche Außen-, Verteidigungs-, Wirtschafts- und Finanzminister und solche Elder Statesmen wie Hans-Dietrich Genscher und Henry Kissinger teil. Professor Werner Weidenfeld als Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung leitete das Forum und legte ein Strategiepapier vor. Anschließend teilte die Stiftung mit, ich zitiere, einhelligen Zuspruch fanden die Forderungen nach einer entschlossenen Öffnung des gesamteuropäischen Marktes für die Länder Mittel- und Osteuropas sowie nach umfassenden Strukturreformen und Deregulierungen in Westeuropa, insbesondere auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Zitat Ende. Das Schlüsselwort war Deregulierung. Gemeint war damit Abbau des Sozialstaats, Abbau sozialer und demokratischer Rechte, Privatisierung, mehr Macht fürs Kapital, also auch und besonders für Bertelsmann. Denn der Konzern steht überall gleich bereit, die Früchte dieser Privatisierungspolitik zu ernten oder, wie man im frommen Gütersloh sagt, Verantwortung zu übernehmen. Ob Privatisierung der Bildung, Privatisierung der Gesundheitsversorgung oder Privatisierung der öffentlichen Verwaltung, Bertelsmann übernimmt gern alles, was Profit bringt. Die 1999 gegründete Tochterfirma Arvato, die inzwischen wohl schon rund 20% zum Konzernumsatz beiträgt, verwaltet zum Beispiel die Adressen der Deutschen Post AG. Seit Juli 2005 nehmen Arvato-Mitarbeiter in East Riding im britischen Yorkshire Steuern ein und zahlen Wohngeld aus. Kürzlich ging die Stadt Würzburg eine Partnerschaft mit Arvato, also Bertelsmann, ein. Nach den Gesetzen der Privatwirtschaft soll die Verwaltung radikal umgebaut werden. Die Bürger sollen zu Kunden werden, was wir nicht als Statusverbesserung missverstehen sollten. Erklärtes Ziel ist schließlich der Stellenabbau. Sicher werden wir heute von Harald Klimenta Näheres darüber erfahren. Besonders starkes Privatisierungsinteresse zeigt Bertelsmann seit eh und je im Bildungswesen. Reinhard Mohn persönlich war zeitweilig Vorsitzender des Direktoriums der 1983 gegründeten Privatuniversität Witten-Herdecke. Die Bertelsmann-Stiftung machte ihre Anschubzahlungen für dieses Unternehmen davon abhängig, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen zahlt, also dass doch schön bitte öffentliche Gelder für dieses private Unternehmen fließen, und dass Nordrhein-Westfalen für die Gleichstellung mit anderen Hochschulen sorgt. Seit 1994 besteht das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, also Zentrum wiederum mit vornehmem C statt Z geschrieben, an dem sich die Hochschulrektorenkonferenz beteiligte. Das CHE ist ansässig in Gütersloh, wo Bildungsreformen vor allem im Hochschulwesen ersonnen werden. Durch diese Reformen hört Bildung dann allmählich auf, ein Grundrecht zu sein, sondern wird mehr und mehr zur Ware. Wer von der Profitierung des Bildungswesens letztlich profitiert, ist unschwer zu erraten, selbstverständlich der Bertelsmann-Konzern. Ich halte das, was da geplant und systematisch umgesetzt wird, für einen Angriff auf die Menschenwürde. Und ich halte die Beteiligung der Rektorenkonferenz für einen Skandal. Diese hohen Beamten sind meines Erachtens eigentlich dienstrechtlich zu verfolgen. Und als Strafe könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Monat lang das Bertelsmann-Kinderfernsehen in Super-RTL ansehen müssten. Thorsten Bultmann und Horst Bethke werden uns sicher heute im Detail über die Bildungsreformen aus Gütersloh und ihre Konsequenzen informieren. So wie die Kinder als Super-RTL-Zuschauer auf die Werbung der großen Markenartikelkonzerne zugerichtet werden, so verfolgt Bertelsmann mit all seinen Mitteln inklusive Stiftung den Zweck unserer Unterwerfung unter Kapitalinteressen. Er selbst nennt das natürlich anders, nämlich marktwirtschaftliche Demokratie, die er weltweit ausbreiten will. Mittel zum Zweck ist auch die von Professor Werner Weidenfeld geleitete ist der Bertelsmann Transformation Index, BTI, ein Ranking der Reformbereitschaft von mehr als 100 Staaten der Erde. Die Politikberater der Bertelsmann Stiftung in allen erdenklichen Gremien vieler Länder, nicht zuletzt der Europäischen Union, haben darauf hinzuwirken, dass die einzelnen Länder entsprechend den Ranking-Ergebnissen traktiert oder einzelne reformwillige Politiker gefördert oder andere Regierungen unter Druck gesetzt werden. Alle Länder sollen nach Bertelsmann-Vorgängen transformiert werden. Ein Prozess, dem auch die Bundesrepublik Deutschland durchaus unterliegt. Das heißt, Einmischung in innere Angelegenheiten ist zum Programm und zur Praxis geworden.
An welcher Stelle steht Kuba in diesem Ranking?
Habe ich jetzt nicht vor Augen. Ja, vielleicht, ich denke, wir werden auf dieser Konferenz uns noch näher damit beschäftigen. Am Wesen der überaus frommen Gütersloher Missionare soll jedenfalls die Welt genesen. Also ein Beispiel doch. Nicht aus dem Ranking selber, sondern aus der daraus abgeleiteten wohltätigen Arbeit der Bertelsmann Stiftung und speziell dieser von Weidenfeld in München geleiteten, diesem Zentrum für angewandte Politikforschung. Da ist ein Strategiepapier entwickelt worden für den Regimewechsel in Weißrussland. Weißrussland ist bekanntlich von allen osteuropäischen Ländern das in den letzten Jahren die stärkste wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, sehr bedacht auf seine Unabhängigkeit. Aber in diesem Strategiepapier liest man dann, es sei eine offensichtliche Notwendigkeit, eine ehrgeizige, schnelle, gut koordinierte und effektive Strategie zu entwickeln, deren Maßnahmen einen unmittelbaren und direkten Einfluss auf die nächste Präsidentschaftswahl haben sollen. Wenn Bertelsmann von Demokratie spricht, sollte man das nie zu ernst nehmen. Vielleicht am besten gar nicht. Es ist immer ein mokanter, widerwilliger Unterton dabei. Drastisch drückte sich einmal Johannes Gross aus, den Bertelsmann zeitweilig zum Chefredakteur des Stern und zum Verleger des Zeitschriftenunternehmens Gruner und Jahr gemacht hatte. Wir sind, so Gross, eine echte Demokratie geworden. Das Gesindel darf nicht nur überall mitreden, es führt das große Wort. Zitat Ende. Männer wie Gross, Weidenfeld, Mohn fühlen sich natürlich nicht als Gesindel, wenn sie das große Wort führen. Ähnlich wie mit der Demokratie und der Gemeinnützigkeit ist es mit der Partnerschaft. Setzt sich Reinhard Mohn persönlich auch mal mit einem ehemaligen Gewerkschafter wie Walter Riester an einen Tisch. Ich habe das selbst erlebt. Es war bei einer gemeinsamen Tagung der Bertelsmann und der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung und manche beteiligten Gewerkschafter zeigten sich tief beeindruckt von dem so schlichten Auftreten des Milliardärs, der von Partnerschaft sprach. Mohn hat auch mal gemeinsam mit seinem Betriebsratsvorsitzenden einen Partnerschaftspreis entgegengenommen, den ein von ihm gegründetes Verein ihm verliehen hatte. Und er selber hat Gewerkschaften und Unternehmer- Arbeitgeberverbände gemeinsam ausgezeichnet mit einem Karl-Bertelsmann-Preis, weil sie so partnerschaftlich miteinander umgegangen waren. Der frühere IG Chemie-Vorsitzende Rappe war aber dabei. Im eigenen Konzern weiß Bertelsmann, die Gewerkschaft klein zu halten. 1991, als es in westdeutschen Betrieben, namentlich in Betrieben der Druckindustrie, noch üblich war, der Gewerkschaft anzugehören, waren bei Mohndruck 12% der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. Das war außerordentlich wenig für damalige Verhältnisse. Das Kölner Institut zur Erforschung sozialer Chancen stellte damals in einer Studie über Managementstrategien und Interessenvertretung im Medienkonzern Bertelsmann fest, die Kompetenz zur Mitbestimmung wird den Beschäftigten rundweg abgesprochen. Die nach demokratischen Kriterien gewählten Mitarbeitervertreter können aufgrund ihres beruflichen Werdegangs die notwendigen Kenntnisse für ihr Mandat gar nicht besitzen, formulierte Mohn. Der Firmenpatriarch gibt den Proforma-Charakter der Beteiligung im Aufsichtsrat freimütig zu. Es geht nicht darum, die Meinung und das Fachwissen der Beschäftigten zu berücksichtigen, sondern vor allem um die Herstellung einer Identifikation mit den Unternehmenszielen und damit die Abwehr von Forderungen, die gegen diese Ziele gerichtet sein könnten. 1995 aber forderte Mohndruck, Europas größte Offset-Druckerei, von seinen Beschäftigten 7 Stunden unbezahlte Mehrarbeit in der Woche, insgesamt 400.000 Stunden innerhalb eines Jahres, trotz sprudelnder Gewinne. Für einen Flop wie die illustrierte Tango blätterte der Konzern 57 Millionen Mark damals hin. Also je nach Marktlage werden die Partner im Betrieb dann doch, bekommen sie doch zu spüren, wer Herr im Hause ist. Gemeinnützigkeit heißt Eigennutz, marktwirtschaftliche Demokratie heißt kapitalistische Ausbeutung, Partnerschaft heißt Herrschaft. Aber niemand soll sich ausgebeutet fühlen. Bertelsmann ist schließlich ein Medienunternehmen, um für gute Laune und guten Glauben zu sorgen. Gelegentlich geschieht das mit solchen Kampagnen wie 2004, als Bertelsmann mit anderen Medienunternehmen gemeinsam unter freundlicher Mitwirkung von Angela Merkel und Ursula von der Leyen die Kampagne Du bist Deutschland lostrat, gegen die schlechte Stimmung im Lande für ein neues Klima der Zuversicht. Bertelsmann ist mit Springer und den anderen Medienkonzernen im Wesentlichen immer einig. Und mit den anderen großen Konzernen im Lande und den Unternehmerverbänden, deren Großanzeigen ihnen schließlich den Großteil der Einnahmen verschaffen, sind sie sich auch in aller Regel im Wesentlichen einig. Es gibt ja überhaupt nicht mehr viele Medienunternehmen. In den meisten Regionen Deutschlands erscheint heute nur noch je eine Tageszeitung. In der Regel sind die Verbreitungsgebiete genau gegeneinander abgegrenzt. In Ostdeutschland erschienen bis 1990 neben den SED-Bezirkszeitungen noch Blätter der anderen Parteien, die aber, auch wenn sie sich in Einzelheiten unterschieden, alle den Sozialismus und die damaligen Machtverhältnisse priesen. Die SED-Bezirkszeitungen wurden dann sämtlich von westdeutschen Pressekonzernen übernommen. Die anderen Blätter wurden eingestellt. Die in private Monopolzeitungen umgewandelten früheren SED-Blätter rühmen jetzt alle den Kapitalismus und die heutigen Machtverhältnisse. Obwohl die regionale Monopolisierung der Presse auch in Westdeutschland weitgehend, bis auf wenige Regionen, abgeschlossen ist, teilweise mit dem Ergebnis, dass zwar noch 2 Zeitungen nebeneinander erscheinen, diese aber demselben Verlag gehören, so in Hannover, Nürnberg, Stuttgart, Bremen, geht die Pressekonzentration weiter. Die großen Konzerne erbeuten nach und nach die regionalen Monopolblätter. Der Holzbring-Konzern zum Beispiel hat sich den Südkurier, Monopolzeitung der Bodenseeregion, die Lausitzer Rundschau, Monopol in Cottbus und Umgebung, und die Saarbrücker Zeitung, einziges Blatt im Saarland, einverleibt. Jedes Holzbrinkblatt stimmt mit den Springer- und Bertelsmann-Blättern im Lobpreis des Kapitalismus überein, der angeblich die Grundlage aller Freiheit ist. Die Blätter des Essener WAZ-Konzerns und der anderen großen Konzerne, eben auch Neven Dumont, zu dem jetzt die Frankfurter Rundschau gehört, singen unisono dasselbe Lied. Neven Dumont ist ja nicht nur Monopolist in Köln und Umgebung, sondern auch durch die Treuhandanstalt in Halle in Sachsen-Anhalt. Wo einmal ein Monopol besteht, da kann Konkurrenz nicht wieder erstehen. Das haben viele kleine Versuche gezeigt, aber die großen Konzerne werden permanent immer größer und übernehmen dann nach und nach auch diese regionalen Monopole, wie eben jetzt auch hier in Frankfurt geschehen. Mit der Frankfurter Rundschau, die aber noch hier keine Monopolzeitung ist. Frankfurt ist ja eine der wenigen Regionen, wo es noch mehrere Blätter nebeneinander gibt. Alle diese genannten Monopolzeitungen agitieren für das Privateigentum an der Presse, für die Privatwirtschaft überhaupt und für die Privatisierung alles dessen, was noch gemeinwirtschaftlich ist. Nahverkehr, Wasserversorgung, Kliniken, zuletzt eben dann auch Schulen und Hochschulen. Sie agitieren gegen die Gewerkschaften und für den Abbau von Arbeitnehmerrechten und singen wie ein Kirchenchor das Lied vom Wirtschaftsaufschwung, der sich, wenn wir weiterhin Lohndumping und Sozialabbau erdulden, sicher irgendwann einstellen und dann auch viele neue Arbeitsplätze mitbringen werde. Die Beschäftigten sollen angesichts der Massenarbeitslosigkeit nicht kürzer, sondern länger arbeiten. Diesen Irrsinn verbreiten sie Tag für Tag. Die Reichen sollen von Steuerpflichten entlastet, die Armen umso stärker belastet werden. Das alles ist so inhuman wie irrsinnig, aber tägliche Propaganda. Gerade deswegen ist der gewaltige publizistische, nein, propagandistische Aufwand erforderlich, damit das Volk nicht auf andere, realistischere Gedanken kommt, sondern in der herrschenden neoliberalen Ideologie befangen bleibt. Das Grundrecht der Pressefreiheit war eigentlich ursprünglich mal anders gedacht. Erkämpft von der Französischen Revolution, aber sehr bald wurde aus der Pressefreiheit, wie Karl Marx erkannte, die Pressegewerbefreiheit und er sagte damals, die erste Freiheit der Presse bestehe darin, kein Gewerbe zu sein. Anatole France schilderte 1908 in seinem allegorischen Roman Die Insel der Pinguine eine pervertierte Demokratie. Zitat: Die Pinguindemokratie regierte sich nicht selbst, sie gehorchte einer Finanzoligarchie, die mittels Zeitungen die öffentliche Meinung prägte und Abgeordnete, Minister und den Präsidenten in der Hand hatte. Zitat Ende. Eine Vision, die schon damals der Realität nicht weit voraus war. Nach allen Erfahrungen mit dem Hugenberg-Konzern und mit den Goebbels-Medien war man sich nach 1945 einig, dass die Pressefreiheit als Grundrecht bestimmte Vorkehrungen erforderte, nämlich, dass vor allen Dingen der Rundfunk eben nicht staatlich sein dürfe und aber auch nicht dem privaten Kapital unterliegen dürfe, sondern öffentlich-rechtlich strukturiert sein müsse. Öffentlich-rechtlich so, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in den Aufsichtsgremien vertreten sind und sich gegenseitig daran hindern, die Journalisten bei der Arbeit zu stören, um es mal auf diese kurze Formel zu bringen. Das heißt, die Unabhängigkeit der Journalisten sollte das sein, was garantiert wurde, dadurch, dass sich die verschiedenen Interessen in den Aufsichtsgremien gegenseitig blockierten. Nun, heute hat sich das alles wieder sehr verändert. Ich habe darauf am Beispiel Bertelsmann hingewiesen. Und die Medien haben weniger heute die tatsächliche Aufgabe, Informationen zu verbreiten als Glauben. Uns im Glauben zu stärken, dass wir in Freiheit leben, dass es bei uns demokratisch zugeht, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat ist, dass wir Deutschen das Recht haben, anderen Völkern Freiheit und Demokratie zu vermitteln.